Willkommen zu einer neuen Episode des Predigt-Podcasts der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Wiedenest aus Nordrhein-Westfalen. Wir sind davon überzeugt, dass Gott durch Predigten redet. Wir wünschen viel Inspiration beim Hören.
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Was wäre, wenn mein Geld einer größeren Sache diente? Als ich das Predigtthema das erste Mal hörte, dachte ich, oh nee, nicht ich und nicht ein Thema predigen liegt mir nicht und Geld. Oh, und dann erwarten Leute vielleicht Tipps zur Vermögensverwaltung oder Aktienfonds und ich habe keine Ahnung und das ist doch alles, oh nee. Und dann dachte ich, naja, letztlich kann ich das vielleicht auch. Was ist schon höherer Zweck? Was ist eine höhere Sache? Wenn mein Geld mir dient und ich bin mir das Höchste, na, dann dient mein Geld einem höheren Zweck und damit ist alles gut. Amen. Das wäre jetzt wahrscheinlich die kürzeste Predigt der Geschichte der EFG hier im Wiedenest. Aber streng genommen wäre es ja gar keine Predigt. Es wäre eine scherzhafte, krampfhaft bemühte Ansprache in maximal kurzer Zeit gewesen. Predigt bedeutet ja, wir wollen etwas aus dem Wort Gottes uns ansehen. Wir wollen das Wort Gottes auslegen und dann hoffen, dass der Heilige Geist auf den Gedanken, die wir uns machen, in unsere Herzen reitet. Das hoffen wir, wenn wir eine Predigt vorbereiten und auch wenn wir sie hören. Und dann kann es natürlich sein, dass wir, wenn wir uns mit dem Wort Gottes beschäftigen, zu anderen Erkenntnissen kommen, als die, für die wir hineingeschaut haben. Wir suchen mit einem Ziel und haben plötzlich Erkenntnisse, die wir gar nicht gesucht haben. Wer weiß, was heute passiert. Wir schauen hinein in Lukas 12 und dort finden wir eine Begebenheit. Lukas 12, Abvers 13. Ich werde in zwei Abschnitten vorgehen, damit ihr das schon einordnen könnt. Es sprach aber einer aus dem Volk zu ihm, Jesus. Meister, sage meinem Bruder, dass er mit mir das Erbe teile. Jesus aber sprach zu ihm, Mensch, wer hat mich zum Richter oder Schlichter über euch gesetzt? Und er sprach zu ihnen allen, seht zu und hütet euch vor aller Habgier, denn niemand lebt davon, dass er viele Güter hat. Es kommt also jemand aus der Volksmenge zu Jesus, nicht einer der Jünger, sondern aus dem erweiterten Publikum kommt zu Jesus und sagt, sag mal, mach mal Jesus, dass mein Bruder das Erbe mit mir teilt. Im nahöstlichen Kontext der damaligen Zeit scheint das so gewesen zu sein, dass ein ältester, ein erstgeborener Bruder, der bekam 2/3 des Erbes. Und in dem Fall, wenn es einen zweiten Bruder gab, bekam der 1/3. Es kommt jetzt also ein Mann dahin zu Jesus und sagt, sag mal Jesus, mach mal, dass mein Bruder das Erbe mit mir teilt. Jetzt mal eine Denksportaufgabe. Was denkt ihr? War das ein Erstgeborener oder ein Zweitgeborener, der da fragt? Es ist ja theoretisch möglich, dass es der Erstgeborene ist, der sagt, Meister, mein Bruder, das ist so ein Ausbund an Bescheidenheit. Der will nur 1/3. Kannst du nicht machen, dass der 1/2 annimmt? Das ist denkbar, ja, aber wir kennen uns alle aus, es ist unwahrscheinlich. Wahrscheinlich ist es ist ein Drittelbruder, ein zweiter, der sagt, ey Meister, mach mal dein religiöses Zeug, dreh mal an den richtigen Schaltern, manipulier den bitte mal so, dass der mir mehr gibt, als er müsste. Und die Reaktion von Jesus ist interessant. Er sagt, Mensch. Er sagt nicht Freund. Er sagt Mensch. Anthropos. Wir könnten sagen, Manno, ey, was machst du? Und er stellt eine Frage, Mensch, wer hat mich zum Richter oder Schlichter über euch, über dich gesetzt? Kann es sein, dass du mich hier manipulieren willst? Willst du mich instrumentalisieren, dass ich dir zu mehr Vermögen verhelfe? Das ist ja wohl ein Ding. Der jüngere Sohn bittet Jesus um Unterstützung, damit er mehr bekommt. Er soll ihm helfen, mehr zu haben. Er ist gierig darauf, mehr zu haben. Und im Deutschen nennt man Leute, die mehr haben wollen, habgierig. Die sind gierig, mehr zu haben. Jetzt bekommt er aber eine Abfuhr. Jesus sagt, ich mache das nicht. Ich lasse mich nicht instrumentalisieren. Und jetzt gibt es ein Detail, das ganz interessant ist. Diese Antwort bekommt in der Tat derjenige, der gefragt hat. Jetzt wendet sich Jesus an die ganze Menge. Er wendet sich an die ganze Menge. Und das ist rhetorisch relativ interessant. Wenn dich jemand fragt und du gibst ihm eine Antwort und drehst dich dann von ihm weg und redest zu allen weiter, bekommt derjenige natürlich eine rhetorisch sehr wirksame Abfuhr bei der Bundeswehrsprache nennt man das einen Einlauf. Das bedeutet, es ist eine sehr, nur Bundeswehr, ich spreche so nicht, das ist eine peinliche Situation, denn Jesus öffnet die Situation und sagt, seht zu und hütet euch vor aller Habgier. Damit sagt er, hier steht ein Habgieriger. Denn niemand lebt davon, dass er viele Güter hat. Hütet euch, sagt Jesus, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer, hütet euch vor den Schriftgelehrten, hütet euch vor den Menschen, denn sie werden euch den Gerichten überantworten und euch geißeln in den Synagogen. Hütet euch, dass eure Herzen nicht beschwert werden durch Rausch, Saufen, tägliche Sorgen. Hütet euch vor Habgier. Niemand lebt von vielen Gütern. Um ehrlich zu sein, ja klar leben wir von Gütern. Wir leben auch von Geld. Aber wir leben eben nicht von vielen Gütern. Wir leben, und dieser Begriff, den versteht Jesus anders, als wir ihn verstehen könnten, wenn wir wollten. Leben bedeutet mehr als Stoffwechsel treiben. Wir leben ja hier. Wir atmen so Zeug weg. Wenn wir lange genug hier sitzen, haben wir den Sauerstoff weggeatmet und fallen um. Wir sind letztlich Sauerstoffatmer, Stoffwechseltreiber. Jesus sagt aber, Leben ist mehr als Stoffwechseltreiben. Mir fiel in dem Kontext wieder meine biologische Grundausbildung ein. Embryonalgeschichtlich betrachtet ist ein Mensch, wenn man ihn mal reduziert auf Stoffwechsel, ein Donut aus Fleisch. Wenn ihr mal von so Menschen alle Anhängsel wegnehmt, dann habt ihr so eine Fleischhülle, so ein Kringel aus Fleisch. Oben kommt Umwelt rein, unten geht Umwelt raus. Am besten steckt man oben Umwelt rein, die energiereicher ist. Der Körper nimmt sich die Energie raus und das, was rauskommt, ist energieärmer. Von der Differenz leben wir. Stoffwechselphysiologisch betrachtet sind wir also fleischerne Kringel, die durch die Energieumwelt hindurchfließt. Ich war extra auf dem Markt gestern und habe eine Fleischwurst gekauft, um euch das nochmal zu zeigen. Die freut sich aber auf meine Rückkehr, die habe ich vergessen, im Kühlschrank. Ein Fleischkringel. Jesus sagt aber, du bist mehr als ein Donut aus Fleisch. Niemand lebt von vielen Gütern. Können wir das Bild mal sehen? Niemand lebt von vielen Gütern. Man kann Geld haben ohne Ende und das erzählen Menschen, die viel Geld haben, die sagen, ja, ich habe total viel Geld. Aber die letzten Dinge des Lebens sind dadurch nicht geklärt. Blaise Pascal soll einmal gesagt haben, dass im Herzen oder im Inneren eines Menschen ein Vakuum sei, das so groß ist, dass es von nichts gefüllt werden kann, was geschaffen ist. Im Herzen eines Menschen sei es ein Vakuum, das so groß sei, dass es von nichts gefüllt werden kann, was geschaffen ist. Da kann man reinstecken, was man will, es verschwindet quasi. Im Prediger 5 lesen wir, wer Geld liebt, wird niemals satt. Wer Geld liebt, wird niemals satt. Und um diesen Nachdruck zu verleihen, erzählt Jesus eine weitere, oder in dem Fall eine Geschichte. Oder vielleicht sagt Lukas auch, ach, da fällt mir ein, da hat Jesus ja noch etwas zu erzählen. Wer weiß. Wir schauen uns jetzt den zweiten Teil an. Der Textgeber Lukas direkt so weiter. Und er sagte ihnen ein Gleichnis. Jesus erzählt ihnen eine Geschichte. Und bei Gleichnissen müssen wir uns nicht aufreden. Das ist nur eine Geschichte. Die Frage nach der Historizität stellt sich gar nicht. Das ist nur eine Geschichte. Da war ein reicher Mensch, dessen Land hatte gut getragen. Und er dachte bei sich selbst und sprach, was soll ich tun? Ich habe nichts, wohin ich meine Früchte sammle. Und er sprach, das will ich tun. Ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen und will darin sammeln all mein Korn und meine Güter und will sagen zu meiner Seele, Seele, du hast einen großen Vorrat für viele Jahre. Habe nun Ruhe, iss, trink und habe guten Mut. Aber Gott sprach zu ihm, du Narr, diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern und wem wird dann gehören, was du bereitet hast? So geht es dem, der sich Schätze sammelt und ist nicht reich bei Gott. Jesus konnte mit wenigen Worten ganz komplexe Situationen schildern. Dass ein Mensch, ist wahrscheinlich ein Bauer oder jemand, der in der Landwirtschaft Vermögen hat, das Feld hatte gut getragen, die Gegenwart ist reich gesegnet, der hat ganz viel Einnahmen und plötzlich hat er ein Problem. Allein der Satz ist verrückt. Der hat ganz viel Einnahmen und hat plötzlich ein Problem. Warum hat er ein Problem? Weil er viele Einnahmen hat. Komisch, ne? Der hat ein Problem. Was soll ich tun? Ich habe nichts, wohin ich meine Früchte sammle. Das ist so ein Problem auf der Ebene, ach, die Zinsen sind so niedrig, man weiß ja gar nicht, wo man sein Geld anlegen kann. Ja, jetzt habe ich da wieder 120.000 Euro rumliegen, ich weiß gar nicht, wohin damit. Ja, das bringt ja alles nichts. In der Tat, wenn man so viel Geld hätte, wäre das ein Problem. Aber man muss es auch mal von einer anderen Perspektive aus betrachten und sagen, hey, Alter, was habe ich für Probleme? Wie bin ich gesegnet, dass ich solche Probleme habe? Ich spreche jetzt rhetorisch, ich habe das Problem nicht. Ja. Okay. Er hat ein Problem, er fragt sich, was kann ich denn jetzt machen mit dem Geld, mit dem Gut? Folgende Fragen stellt er sich nicht. Wie kann ich denn jetzt einen fetten Dankgottesdienst auf die Bühne bringen? Wie kann ich Gott angemessen danken? Er fragt sich nicht, wie helfe ich denn jetzt mit den Sachen, die ich bekommen habe, anderen Menschen? Wie können möglichst viele Menschen davon profitieren, dass es mir so, so gut geht? Betriebswirtschaftlich gesehen hat er richtig gute Gedanken. Es werden sinnvolle Maßnahmen ergriffen. Größere Scheunen bauen, kleinere abreißen. Das ist überhaupt nicht das Problem. Ich glaube auch nicht, dass Jesus an irgendeiner Stelle etwas dagegen sagt, dass man sinnvoll, vernünftig handelt. Die Haltung scheint hier das Problem zu sein. Und das hat Jesus dort verborgen in dem Satz, den er ihm unterstellt oder in den Mund legt. Seele, sagt der Mann, Seele. Das ist so ein bisschen, man tröstet sich selbst, ne? Und das ist ja auch gut, dass man das mal macht. Das wäre eine andere Predigt, sich selbst auch mal, Seelchen, ist ja gut. Hier sagt er, Seele, du hast einen großen Vorrat für viele Jahre, hab nun Ruhe, iss, trink, hab guten Mut, Seelchen, alles ist gut. Er fragt sich, wie rette ich denn die Ernte, wie rette ich die Dinge jetzt in die Zukunft? Wie hole ich quasi ein bisschen Ewigkeit in die Zeit? Wie dehne ich den Segen denn jetzt? Wie walze ich den ein bisschen aus in der Zeit? Wie kann ich das konservieren? So ein bisschen schafft er sich Ewigkeit in der Zeit. Und so ein bisschen setzt er sich damit an die Stelle Gottes. Er braucht ja auch gar nicht so sehr Gott. Er tröstet seine Seele mit den Dingen, den geschaffenen Dingen und sagt, meine Seele, ist alles gut. Du hast ja Wurst oder was auch immer. Aber in der Nacht, auf dem Höhepunkt seiner Illusion, wird seine Seele von ihm gefordert. Das ist eine Formulierung, die andere ausdrückt, er kommt ins Gericht. Gericht heißt, es ist ein Ort oder ein Zeitpunkt der letzten Klarheit. Ein Ort der letzten unüberbietbaren Transparenz. Alles wird offenbar. Nichts, was geheim ist, wird geheim bleiben. Karten auf den Tisch. Ein ganz ernster Moment für alle, die hier heute Morgen sitzen. Wohl dem, wohl derjenigen, die dann in diesem Moment der letzten Transparenz einen Heiland an ihrer Seite weiß. Wohl dem, der weiß, dass er einen Heiland an seiner Seite hat, der unsere Hand hält und sagt, es ist wirklich gut, ich bin hier, ich habe für dich getragen, ich stehe dir bei, wenn es gleich ganz peinlich wird. Wohl dem, der einen Heiland an seiner Seite hat. Was geschieht jetzt mit diesen Dingen, die dem Kaufmann so viel bedeuteten? Was geschieht mit seinem Nachlass? Werden seine Nachfahren würdig damit umgehen und auch ihn ehren? Ich habe schon manche Diskussionen von älteren Menschen mitbekommen, die sich Sorgen machen, was denn mit ihrem Vermögen, ihrer Firma wird, wenn der nichtsnutzige Sohn das tatsächlich erbt. Das sind Probleme. Was wird passieren? So wichtig Geld ist und so schön es ist, etwas davon zu haben. Geld nützt einem nur etwas, solange man lebt. Und niemand von uns weiß, wie lange wir damit beschenkt sind, nämlich mit Leben. Auch Leben ist ein Geschenk. Das letzte Hemd hat keine Taschen, das wissen wir. Das letzte Hemd hat keine Taschen. Deswegen die Frage an uns, welche Bedeutung hat denn Geld für uns persönlich heute Morgen? Es gibt, soviel ich weiß, nur eine einzige Philosophie des Geldes. Und die hat Georg Simmel geschrieben im Jahr 1900. Und Georg Simmel, wenn man seine Philosophie zusammenfasst, lautet das folgendermaßen. Der Satz ist ein bisschen schwierig. Als Ausdruck und Äquivalent aller Werte verwandelt Geld sich von einem Mittel des Tausches zum absoluten Selbstzweck. Es verwandelt sich von einem Mittel des Tausches zu einem Selbstzweck. Geld tritt an die Stelle von Gott. Es wird so geliebt wie Gott. Das sagt ein Philosoph um 1900. Und das ist ja wirklich toll. Also was kann alles Geld? Gott, Geld sorgt für Ansehen. Du kannst dir Ansehen im Internet kaufen, indem du dir Klicks kaufst, Aufmerksamkeit kaufst. Geld kann Gesundheit kaufen, Jugend, Sex kaufen. Geld ist quasi allmächtig. Du kannst irgendwo einen Trecker nehmen und den verkaufen, dann entsteht Geld. Das Geld verschwindet irgendwie auf einem Konto, dann fliegst du nach Kanada und kaufst dir von dem Geld, das der Trecker irgendwie hergestellt hat, in Kanada eine Fleischwurst. Es ist doch irre. Geld kann beamen. Ja? Das ist doch Wahnsinn, was Geld kann. Geld ist immateriell heutzutage. Es ist Irrsinn. Das Glück, sagt Georg Simmel, ist nicht in den Dingen, die wir besitzen, sondern in den Dingen, die zu besitzen wir glauben. Nicht der Besitz von Geld macht uns irgendwie glücklich, sondern der Gedanke daran, die Haltung, wie wir dazu stehen, das ist das Interessante. Deswegen, dass der Mann hier in dem Gleichnis vorsorgt und Geld hat, ist überhaupt gar kein Problem, sondern seine Haltung. Nicht wer Geld hat, hat ein Problem, sondern wer Geld liebt. Wer Geld liebt, bezeugt damit, dass er letztlich keine Hoffnung über den Tod hinaus hat. Wer Geld liebt, bezeugt faktisch damit, dass er keine Hoffnung über den Tod hinaus hat. Er verlangt von Geld etwas, das Geld nie geben kann. Wer Geld liebt, will vom Geld glücklich werden, selig, heil gemacht werden. Geld ist dann, wenn man Geld liebt, letztlich der Weg zum Himmelreich. Aber so ein richtiger Himmel, ohne Himmel und ohne Gott. Und zwar jetzt, sofort. In dem Maß, in dem wir geldgeil sind, geltungsgeil sind, bezeugen wir einen praktischen Atheismus. Wir sagen, ja, ich singe die Sachen und die tun mir auch therapeutisch gut, so von Sinn und Trost zu singen. Aber mit meinem Leben bezeuge ich, ja, ich glaube, da ist nichts nach dem Tod. Wenn ich jetzt, wann dann? Sagt man ja auch, ne? In dem Maß, in dem wir Geld und geltungsgeil sind, bezeugen wir, leben wir einen praktischen Atheismus. Sag mal, wem könnte denn dein Geld dienen, falls du was hast? Mittlerweile hat sich herumgesprochen, es gab verschiedene Forschungen, dass es gar nicht so wichtig ist, wie viel Geld man hat. Wenn man Leute fragt, wie glücklich bist du, ist die Frage nach der Menge des Geldes gar nicht so wichtig. Es ist, und das ist richtig gruselig, es ist nur wichtig, wie viel man im Vergleich zu anderen hat. Es gibt weltweit sozialpsychologische Forschung, die sagen, es ist irrelevant, wie viel Geld ein Mensch hat, um glücklich zu sein. Es ist nur wichtig, dass er ein bisschen mehr hat als der Nachbar. Es ist nicht wichtig, wie viel. Das funktioniert auch negativ. Menschen können mit großem Leid umgehen. Denen kann die Suppe bis zum Hals stehen. Hauptsache, dem Nachbarn steht es bis zur Unterkante der Lippe. Der Mensch ist so. Hauptsache, der andere hat weniger. Es geht um den Vergleich. Dass es Menschen gibt, die superreich sind, bringt uns in der Regel nicht um den Schlaf. Das ist so. Wenn aber der alte Schulfreund mittlerweile so reich ist, dann denkt man, oh, wie hat der das denn gemacht? Oder habt ihr mal mitgekriegt, wie Ärzte untereinander klagen? Ja, der Augenarzt sagt, oh, der Orthopäde, der verdient ja dermaßen, da komme ich aber weitem nicht mit. Ja? Und alle zusammen schimpfen über die Radiologen, ja? Weil die haben ja, die lassen Fotos machen und werden reich dabei. Es kommt immer auf den Vergleich an. Der Vergleich ist das Eingangstor des Neides. Der Vergleich ist der Pfad zum Geiz und zur Habgier. In Sprüche 30 lesen wir, Armut und Reichtum gib mir nicht, lass mich aber mein Teil Speise dahin nehmen, das du mir beschieden hast. Armut und Reichtum, beides will ich gar nicht haben. Ich will nur klarkommen, weder arm noch reich sein, denn beides, Armut und Reichtum, können zu einer großen Versuchung werden. Vor Habgier schützen wir uns, indem wir Gott danken, indem wir dankbar sind. So sagt der Apostel, seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Wenn ich etwas besitze und wenn ich es schaffe, dafür zu danken, dann findet dieses Ding wieder seine richtige Stelle in meinem Leben. In meiner kleinen Gedankenwelt macht das dann so ein mechanisches Klick. Ich schieb die Sachen hin und her und plötzlich macht das dritt Klick. Und man denkt, ach, so war das gemeint. Jetzt verstehe ich wieder, warum ich das besitze, was es soll. Wenn wir Dinge zu Gott bringen und ihm danken, dann bekennen wir, diese und jene Sache, die ist endlich, die ist nicht ewig, die wird mich auch nicht glücklich machen. Dieser Pullover, dieses Paar Schuhe, dieser Computer, das wird mich nicht wirklich glücklich machen. Glücklich macht nur Gott. Aber ich freue mich über den Computer, über das Paar Schuhe. Ich freue mich über den Blumenstrauß. Na klar, Gott hat sie geschaffen. Diese Sache hat nur einen begrenzten Wert, aber ich freue mich dran. Wenn ich danke, werde ich neu offen für eine Frage. Und diese Frage lautet, sag mal, Wem könnte ich denn mit dieser Sache, für die ich total dankbar bin, noch eine Freude machen? Gerade wenn ich dankbar bin, möchte ich anfangen zu teilen. Daher zurück zu unserem reichen Kaufmann. Dass er vor Menschen reich ist, ist weder gut noch schlecht. Es ist eigentlich irrelevant. Es ist eine Bewährungsprobe im besten Fall. Jesus empfiehlt aber reich sein vor Gott. Damit endet unser Text. Reich sein vor Gott. Was ist denn das? Reich sein vor Gott heißt Gott vertrauen und Gott erlauben, dass seine Gebote unser Leben prägen. Derjenige ist reich vor Gott. Reich sein vor Gott heißt Jesus Christus vertrauen und dann erleben, dass sein Geist in unserem Leben Früchte bringt. Wer das erleben darf, der ist reich, reich vor Gott. Reich sein vor Gott heißt, ich gebe, was ich habe, ich gebe, was ich kann. Ich gebe das, was ich kann, in seinen Dienst. Kann ich gut tischlern? Ja, dann tischler ich in Gottes Dienst. Um Menschen zu helfen im Namen Gottes. Kann ich schön singen heute Morgen? Dann singe ich für Gott und Menschen. Habe ich Zeit? Ja, dann stelle ich anderen Menschen Zeit zur Verfügung. Habe ich Geld? Klar, dann gebe ich Geld, damit Menschen geholfen wird. Es gibt so viele Möglichkeiten zu helfen. Und es ist manchmal gar nicht leicht, mit Geld zu helfen. Denn wenn man helfen will, wollen wir in der Regel ideal helfen, so dass es der beste Weg ist, zu helfen. Aber das ist schwierig. das Beste herauszukriegen. In einer alten Andacht habe ich einen Begriff gelesen, wo ich dachte, was ist das denn wieder? Glaubensgold. Habt ihr schon davon gehört? Hast auch du Glaubensgold, Schwester oder sowas? Glaubensgold. Reich sein vor Gott heißt Glaubensgold haben. Glaubensgold heißt im Vertrauen auf ihn Schritte des Glaubens gewagt haben. Glaubensgold haben meint Entscheidungen bewusst getroffen haben aus der Perspektive der Ewigkeit. Eine Entscheidung treffen unter der Maßgabe, ich lebe nicht ewig und die Dinge haben nur einen begrenzten Wert für mich. Wann haben wir das letzte Mal eine Entscheidung getroffen aus der Perspektive der Ewigkeit? Habgier und Dankbarkeit sind erklärte Gegner, sind Todfeinde. Denn Habgier ist der Unglaube, dass Gott auch in Zukunft versorgen wird. Es gibt ein rätselhaftes Paradox. Dankbare Menschen, das ist meine Beobachtung, vielleicht könnt ihr mich nach der Predigt korrigieren, dankbare Menschen handeln häufig großzügiger als gierige. Fällt mir auf. Menschen, die mehr Geld besitzen als andere und dafür dankbar sind, die sind frei vom Geld. Sie besitzen das Geld und nicht das Geld sie. Und ich kenne Menschen, die sehr vermögend sind und sie setzen das Geld ein, damit es die Dinge tut, die Gott will. Das gilt auch für Menschen, die wenig Geld haben. Vielleicht kann ich mit meinem Geld Dinge unterstützen, die Gott will. Gott will, dass Menschen geholfen wird. Punkt. Gott will, dass Menschen in materieller und in geistlicher Not geholfen wird. Das Geld dankbarer Menschen hilft, auch das Evangelium zu verkündigen, in Wort und Tat. Dann eben dient das Geld einem höheren Zweck. Zur Dankbarkeit muss man sich immer wieder mal ermutigen, sich selbst aufraffen, so wie dieser Mann zu sich selbst ja auch spricht, meine Seele. Man muss sich manchmal aufraffen. Ich glaube auch, wir können danken, ohne die Emotion Dankbarkeit zu spüren. Zumindest als Übung. Wir können für Dinge danken und während des Vollzugs des Dankens merken wir plötzlich, dass tatsächlich aus unserem Innern ein Gefühl hervorsteigt, das wir lange nicht gekannt haben. Und wir sagen, wo kommst du denn her? Bist du Dankbarkeit? Das ist ja verrückt. Willkommen. Bleib ruhig. Wir dürfen mit dem Mund danken, in der Hoffnung, dass unser Herz folgt an der Stelle. Und dann geht uns vielleicht auch, gehen uns die Augen auf für das, was manche sagen, die meisten Menschen weltweit sehen sich danach, unsere Probleme haben zu dürfen. Die meisten Menschen weltweit sehnen sich danach, unsere Probleme haben zu dürfen. Ich komme zum Schluss. Wir werden nach der Predigt eine kleine Übung machen. Das ist ein performativer Akt. Ich erkläre das gleich. Eine Glaubensschwester, die höre ich oft beten, die betet häufig am Ende ihres Gebetes und schenk uns, lieber Herr, ein dankbares Herz. Das ist insofern ganz wichtig, dort sehen wir ein dankbares Herz. Denn selbst wenn ich hier vorne predige, wir sollten dankbar sein, dadurch seid ihr ja nicht dankbar. Wir können uns ja nicht ein dankbares Herz schnitzen. Ich kann mich nicht verändern durch Willenskraft. Den Mund bewegen kann ich. Aber das Herz selber rührt nur Gott, unser liebevoller Herr, an. Wir können Gott um ein dankbares Herz bitten. Und ich bin sicher, er wird uns eins schenken. Damit wir das einüben, werden Veit und ich, wir werden es gleich noch erklären, hier vorne stehen und wir werden euch ein Herz schenken. Wir werden euch ein Herz schenken. Das ist nur aus Pappe. Und das ist ein Übungsakt, das ist ein performativer Akt, heißt, wir üben das einmal. Wir stehen hier und ihr kommt zu uns und ihr sagt dann, bitte schenkt mir ein dankbares Herz. Und wir sagen dann, bitteschön. Das ist ein Übungsakt, man übt ein, etwas zu tun. Wir hoffen, dass ihr dann Gott um ein fleischernes, ein lebendiges, dankbares Herz bitten könnt. Gott segne euch. Amen.
Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-wiedenest.de.